Prolog. Sohlsystem Keupergürtel. 5. September 1523 NGZ. Da ist er. Orcus. Der Kommandant, der Alan D. Mercant, zeigte auf das Hologramm vor Perry Rhodan. In der dreidimensionalen Darstellung war ein nackter, unregelmäßig geformter Felsbrocken zu sehen, der sich nur dank der Aufhellung durch die Bordpositronik vom dunklen All abhob. Rhodan fröstelte. Der Plutino im Keupergürtel schien eine Kälte auszustrahlen, die durch die Hülle des Schlachtkreuzers der Marsklasse nach ihm griff und bis in seine Knochen drang. Selbstredend seine Täuschung. Doch das Kuiper-Belt-Object kam ihm auf Anhieb unheimlich vor. Und seltsam vertraut. Rhodan kniff die Augen zusammen. Hatte er diesen Gesteinsklumpen mit einem Durchmesser von 917 Kilometern schon einmal gesehen? Das mochte durchaus sein. Rhodan war bereits etliche Male in diesem äußersten Randbereich des Sonnensystems gewesen. Er hatte sich zuweilen, wenn seine knappe Zeit es erlaubte, sogar in einen Raumjäger gesetzt und war ein paar Stunden geflogen, ohne festes Ziel, nur zum Vergnügen. Aber das war lange her. Und er bezweifelte, dass er sich an einen bestimmten Himmelskörper erinnern konnte. Für das ungeschulte menschliche Auge sahen sie alle gleich aus. Der Keupergürtel war ein anspruchsvolles Übungsgelände, wenn man auf die Unterstützung der Bordpositronik verzichtete, um die Sinne zu schärfen und das Reaktionsvermögen zu verbessern. In dieser ringförmigen, relativ flachen Region, die sich im Sol-System außerhalb der Neptunbahn in einer Sonnenentfernung von 30 bis 50 astronomischen Einheiten nahe der Ekliptik erstreckte, bewegten sich schätzungsweise 70.000 Objekte mit mehr als 100 Kilometern Durchmesser und unzählige kleinere, wobei die Trümmer des schon lange zerstörten Pluto nicht mal eingerechnet waren. Irgendwann waren in diesem Raumgebiet bei einer kosmischen Katastrophe zwei große Himmelskörper kollidiert und zersplittert, oder die örtliche Masse der Materie hatte bei der Entstehung des Sol-Systems von vornherein nicht ausgereicht, um sich zu einem Planeten zusammenzuballen. Die größten Gebilde des Keupergürtels konnte man fast als Kleinplaneten bezeichnen, aber eben nur fast. Zu Ehren der untergegangenen 9. Welt des Sonnensystems hatte man sie Plutinos genannt. Der Kommandant gab ein Zeichen und der Pilot des 500 Meter durchmessenden Kugelraumers verlangsamte die Fahrt weiter. Die Alan D. Mercant näherte sich einem Bereich des Gürtels, in dem extrem viele Planetoiden ihre Bahn zogen, kroch praktisch nur noch durchs All. Trotzdem spürte Rhodan, dass er immer nervöser wurde. Er atmete tief ein. »Es besteht nicht die geringste Gefahr«, sagte er sich. »Absolut kein Grund zur Besorgnis. Die Schutzschirme der Mercant drängen alle Objekte, die die Hülle beschädigen könnten, sanft zur Seite.« Doch seine Unruhe legte sich nicht. »Wenn wir verhindern wollen, dass es zu weiteren Kollisionen kommt«, äußerte der Kommandant, »solltest du jetzt in die Mini-Space-Jet umsteigen, sie ist startbereit.« Rhodan nickte, obwohl die Aussicht, sich Orcus in einem noch kleineren Raumfahrzeug zu nähern, erneut Unbehagen in ihm hervorrief. Aber nur der Kollision eines Planetoiden mit Orcus hatten sie die Entdeckung überhaupt zu verdanken, wenn er es richtig verstanden hatte. Deshalb sollten sie nun lieber keine neuen heraufbeschwören. Orcus. Irgendwie passend. In der römischen Mythologie einer der Namen für den Gott der Unterwelt. Ein anderer war Pluto gewesen. Als die Menschen des 20. Jahrhunderts alter Zeitrechnung die äußeren Zwergplaneten des Sonnensystems entdeckt hatten, mussten sie ihnen bedrohlich vorgekommen sein. Kein Wunder. Diese Objekte waren damals sehr, sehr weit entfernt und geheimnisvoll gewesen, und was der Mensch nicht kannte, hatte er automatisch als Bedrohung angesehen. »Unsinn«, rief Rhodan sich zur Ordnung, »das Unbekannte ist nicht per se gefährlich. Was ist nur los mit dir?« Er straffte sich. Gehen wir. Wen hast du als Piloten abgestellt? Selbstverständlich werde ich dich persönlich nach Orcus bringen, Perry. Rodan nickte. Selbstverständlich. Der Kommandant der Alan D. Mercant ließ es sich nicht nehmen, den Chauffeur für einen potenziell Unsterblichen zu spielen. Rodan kannte diese Reaktion. Offensichtlich genoss Mario Weiss jede Sekunde seiner Gegenwart. In den nächsten Jahrzehnten würde er seinen Familienangehörigen, Freunden und Kollegen unentwegt erzählen, wie nah er einer lebenden Legende gewesen war. Rodan gönnte es ihm. Er setzte sich in Bewegung, und der Kommandant trottete ihm hinterher.